Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind wie immer für euch der René und ich, der Sebi, am Start. Für den heutigen Podcast haben wir uns ein Thema herausgesucht, über das wir so, glaube ich, eigentlich noch nie gesprochen haben. Und ich muss auch sagen, über das ich eigentlich allgemein relativ selten spreche. Und zwar geht es über das Thema alternative Investments. Also da gibt es hier wirklich haufenweise, in was man neben Aktien und ETFs noch investieren kann. Und wir haben uns eben gedacht, wie schon gerade gesagt, wir haben da eigentlich noch nie so drüber gesprochen. Ich weiß es tatsächlich auch gar nicht so von dir, René, in was du so vielleicht neben Aktien und ETFs noch investierst. Aber trotzdem ist es ja ein Thema, das, glaube ich, schon sehr viele interessiert und was ja auch bei vielen hoch im Kurs steht. Also es gibt ja auch Investoren, die, keine Ahnung, die investieren nur in Anleihen zum Beispiel oder die investieren vielleicht nur in Edelmetalle oder was auch immer. Und wir möchten uns heute mal anschauen, ob wir denn überhaupt alternative Investments haben und falls wir alternative Investments haben, was wir das so, ja, mit im Depot haben. Ich weiß gar nicht, sagt man da Depot? Wahrscheinlich schon, aber was wir noch so mit im Wert oder in unserer Anlage einfach so mit drinstecken haben. Und jetzt würde ich einfach mal an dich übergeben, René, und ich bin gespannt, mit was du anfängst.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, was du jetzt so alles mit reinbringst, Sebi, in die Podcast-Folge, weil wenn wir uns ja privat oftmals über Investments unterhalten, dann sind es ja meistens irgendwie Aktien oder ETFs, aber so grob drüber, über andere Investments zu sprechen, machen wir eigentlich relativ selten, obwohl es ja auch oftmals sehr gute andere lukrative Investments gibt. Und ich habe drei Assets mitgebracht, in die ich neben Aktien und ETFs investiere, beziehungsweise die ich sehr spannend finde. Und das erste Asset, was ich bespare oder ich sag mal so, eigentlich aktuell jetzt nicht bespare, aber in das ich investiere, ist der Bitcoin. Sebi, ich glaube, du bist auch ein bisschen ja beim Bitcoin mit dabei, oder?
Genau, ich habe auch unter anderem Bitcoin im Depot. Ich werde dann auch noch gleich was dazu sagen. Aber ich bin mal gespannt, was du alles so dazu erzählst.
Ja, also jetzt zum Thema Bitcoin habe ich sogar einiges zu erzählen, weil ich mich da wirklich in den letzten Wochen und Monaten oder eigentlich auch in den letzten 2-3 Jahren sehr stark in das Thema reingefuchst habe. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich anfangs immer gegen ein Investment in Bitcoin oder andere Kryptowährungen immer gesträubt. Aber mittlerweile habe ich einfach meine Meinung geändert, denn ich denke, dass jeder da draußen zumindest eine absolute Mini-Position in Bitcoin halten sollte, selbst wenn es nur ein Investment von 100 Euro in Bitcoin ist. Also sprich jetzt natürlich auch im Podcast-Folge, das ist keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, das ist lediglich meine Empfindung oder Emotion zu diesem Investment, deswegen fühlt euch jetzt nicht verpflichtet, da 100 Euro in Bitcoin zu investieren. Aber ich möchte euch gerne mal erklären, warum jeder zumindest ein kleines bisschen in Bitcoin investieren sollte, auch wenn es meinetwegen nur 10 Euro sind. Punkt Nummer 1. Der Bitcoin ist nicht inflationär. Weltweit gibt es, glaube ich, ja nur 21 Millionen Bitcoins und es wird niemals mehr Bitcoins geben. Und das heutige inflationäre Geldsystem, was wir ja eben kennen, ist meines Erachtens vollkommen kaputt, seitdem wir uns vom Goldstandard im 19. Jahrhundert gelöst haben. Eigentlich haben die Münzen und das Papiergeld, das wir ja tagtäglich mit uns herumtragen, gar keinen Wert mehr. Denn es steht keinem Gegenwert mehr entgegen, wie es ja früher der Goldstandard war. Und die Geldmenge wird ja Jahr für Jahr mehr. Und bei Bitcoin ist das eben nicht der Fall. So, Punkt Nummer 2, Krisenabsicherung. Mag jetzt ein bisschen schräg klingen, aber wie hat sich der Bitcoin während der Corona-Krise oder dem Credit Suisse-Debakel geschlagen? Die Nachfrage nach dieser Kryptowährung ist extrem gestiegen, da vermehrt Leute ihr Geld in Bitcoin umgeschichtet haben. Warum ist das eben so? Das muss man sich natürlich auch mal fragen. Nun ja, beispielsweise beim Credit Suisse Debakel hatten ja auch wieder einige Leute Angst, nicht mehr an ihr Geld zu kommen. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass Leute nicht an ihr Geld kommen. Bestes Beispiel sind kürzlich die Ukraine-Flüchtlinge, die am Tag, glaube ich, maximal 10 bis 20 Euro von ihrem Bankkonto abheben konnten. Jetzt stell dir mal vor, du baust dir hier in Deutschland so richtig was auf und hast Ersparnisse in Höhe von 200.000 Euro. Auf einmal bricht ein Krieg aus, du kannst nicht mehr auf dein volles Erspartes zurückgreifen, weil es einen Abhebelimit gibt. Und ja, du musst in ein neues Land flüchten und musst dort wieder von komplett neu anfangen, ohne eben dein Geld. Klar, das ist jetzt vielleicht auch extrem weit hergeholt, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass euer Geld nicht so sicher ist, wie ihr eben denkt. Und beim Thema Bitcoin gibt es keine Zwischenperson, die dir da reinfutschen kann. Es sei denn, du machst den Fehler und lässt es auf einer Kryptobörse wie beispielsweise FTX legen. So, nächster Punkt. Ich hoffe, dass ich jetzt auch nicht zu viel über Bitcoin quatsche, aber ich meine, es ist trotzdem immer ein bisschen zur Aufklärung da. Thema Transport. Bleiben wir jetzt auch nochmal ganz kurz beim Thema Katastrophenfall. Wenn man beschließen würde, aus einem Land zu flüchten, wie würdest du dein ganzes Geld mitnehmen? Würdest du es auf ein anderes Konto überweisen? Dann kann der Staat ja ganz einfach tracken. Und die Frage ist ja auch, wohin will man es überweisen, wenn man noch nicht mal ein Konto in einem anderen Land hat? So, was wären die Alternativen? Sehr wahrscheinlich Bargeld oder physisches Gold. Die Frage ist natürlich, ist es vorteilhaft, mit einem Koffer voller Gold und Bargeld zu reisen? Ist es eben nicht so, dass man zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit am Flughafen zur Kontrolle gezogen wird? Also definitiv kann man Teile seines Vermögens in Bargeld und Gold umwandeln, wenn man eben flüchten möchte, aber nur zu einem gewissen Limit, wenn man nicht erwischt werden möchte. Und ja, wie sieht das Ganze bei Bitcoin aus? Weder der Staat noch sonst irgendwer weiß, wo die Bitcoins sind und wie viele du eben besitzt. In der Regel zieht man ja auch die Coins auf einen sogenannten Ledger, der eben wie ein USB-Stick aussieht. Und wirklich niemand wird es am Flughafen checken, wenn du einen USB-Stick in deinem Koffer mit dir trägst. Und selbst wenn man ihn dir wegnehmen sollte und du diesen verlieren solltest, ist dein Bitcoin ja nicht weg. Man bräuchte erstmal das Passwort dazu, das nur du kennst. Und notfalls kaufst du dann eben einen neuen Ledger und kannst dir mit deinen alten Passwörtern eben auf deine alten Bitcoins zurückgreifen. Ja, so viel auch mal kurz und knapp zu einem kleinen Bitcoin-Exkurs. Also ich könnte jetzt auch noch hier weitermachen. Also ich würde sogar auch sagen, dass Bitcoin meines Erachtens besser ist als Gold, beziehungsweise Gold hat einfach den Vorteil, dass es einen sogenannten Track-Record hat, weil Bitcoin ja gerade mal seit 20 Jahren hier auf der Welt existent ist. Aber meines Erachtens finde ich Bitcoin eine sehr gute Alternative als Asset-Klasse, vor allem als Krisenwährung, vielleicht zusätzlich noch zu Gold. Aber ja, ich glaube, ich habe jetzt genug zu Bitcoin geschwafelt, Sebi. Jetzt kannst ja du noch mal ein bisschen deinen Senf dazu geben.
Ja, mega spannend. Ich glaube ja sogar nicht mal 20 Jahre. Also ich glaube ja, war Bitcoin war ja damals die Antwort auf die Finanzkrise 2008, als dann Satoshi Nakamoto, zumindest unter diesem Synonym Satoshi Nakamoto, man weiß ja gar nicht, wer dahinter steckt, aber er hat ja dann Bitcoin als Antwort eben auf die Finanzkrise und dem damals zusammengebrochenen Finanzsystem gegründet, erstellt, wie man auch das auch immer nennen möchte. Ich finde es mega spannend, also es war echt ein Rundumschlag. Ich bin mal gespannt, wie die Leute das finden, auch wenn wir mal über sowas sprechen. Aber ich fand es gut, dass du mal so ein bisschen ausgeholt hast, weil wie gesagt, ich glaube, das hat mir so in der Ausführlichkeit noch nie im Podcast. Und wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, wenn man da noch tiefer eintaucht, kann man auch stundenlang nur über Bitcoin reden und könnte das Ganze noch weiter ausführen. Aber du hast da, glaube ich, schon wirklich einen guten Rundumschlag gegeben. Ich hätte da jetzt gar nicht so viel dazu sagen können, weil ich muss bei mir dazu sagen, also ich höre mir mega gern auch Sachen über Bitcoin an, ich lese mir Sachen über Bitcoin durch. Ich glaube auch oder ich finde auch die Idee hinter Bitcoin mega spannend. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich habe es komplett verstanden, Bitcoin, alles drum und dran. Ich höre mir da auch wirklich gern trotzdem mal so, wie gesagt, auch Podcasts oder was auch immer von wirklich Leuten an, die extrem tief drin stecken und die dann wirklich die Podcasts auch mal eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden gehen, weil ich es auch, wie gesagt, einfach mega spannend finde. Bei mir ist es eher so ich habe, sage ich mal, die Grundidee verstanden, den Grundumriss, finde das Konzept mega spannend. Ob es jetzt wirklich das eine Asset ist, das jeder im Depot haben muss, weiß ich nicht. Da bin ich, wie gesagt, glaube ich, zu weit weg. Aber es ist so, dass ich für mich sage, okay, es gibt schon so viele Vorteile. Es gibt vielleicht auch auf der anderen Seite Punkte, die dagegen sprechen. Ich glaube, da könnten Experten, die Pro- oder Contra-Bitcoins sind, stundenlange Streitgespräche führen. Aber ich denke mir, okay, dieses Upside-Potenzial, was es hat, was ich von Leuten, die pro Bitcoin sind, höre, wieso sollte ich mich dem verschließen und wieso hole ich mir nicht einfach eine kleine Position mit in mein Depot? Und wenn dann wirklich diese, ich sage jetzt einfach mal Prophezeiungen, diese ganzen Use Cases einfach irgendwann haben, dann habe ich diese Position Bitcoin im Depot und profitiere dann auch von dieser Position. Sollte es irgendwann der Fall sein, dass Bitcoin, keine Ahnung, in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren wirklich komplett wertlos sein sollte, wie auch immer, nehmen wir einfach mal an, dann verliere ich halt vielleicht 1 oder 2% meines Depotwerts und das wird nicht langfristig nicht umbringen, sondern mein Depot steigt ja trotzdem vielleicht pro Jahr dann mit 3, 4, 5, 6 oder 10% oder was auch immer und dann verliere ich halt in diesem einen Jahr leider, natürlich ist es blöd, aber ich verliere halt diese 2% meines Depots, was ungefähr in Bitcoin steckt. Und wenn es aber, wie gesagt, anders eintritt, dann profitiere ich einfach davon. Und das ist einfach so für mich so ein Risk-on-Asset, wo ich einfach die Upside sehe, aber ich bin mir auch der Risiken bewusst. Und ich glaube, so sollte jeder mit Investments in dieser Richtung umgehen.
Ja, bevor wir auch auf das nächste Asset eingehen, Sebi, wie du schon sagst, also Bitcoin hat natürlich auch seine Risiken. Letzten Endes, wie du schon sagst, ist Satoshi Nakamoto steckt dahinter, aber was ist, wenn man mal wirklich rausfindet, wer dahinter steckt oder welches Unternehmen? Klar, da kann es auch wirklich sein, dass der Bitcoin vielleicht gegen Null geht. Deswegen sollte man wirklich nur mit Geld reingehen, was man auch wirklich absolut nicht braucht, sondern dass man sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt da 100, 200 Euro vielleicht rumliegen, komm, ich investiere einfach mal ein kleines Stückchen in Bitcoin. Das kann auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt schaden. Und falls ihr euch eben noch ein bisschen stärker mit der Materie beschäftigen wollt, ich kann euch auf jeden Fall zwei Quellen sehr gut empfehlen. Einmal das Buch Der Bitcoin Standard. Ich glaube, das Buch liegt ja noch bei dir, Sebi. Und einmal noch ein sehr guter Podcast, ein 3-Stunden-Podcast über Bitcoin vom Proaktiv-Podcast von Florian Bruce. Den werden wir auf jeden Fall auch, beziehungsweise beide Sachen werden wir euch mal in den Shownotes verlinken. Und dort lernt man sehr viel über Bitcoin und hat mir und dir, Sebi, ja eigentlich auch sehr gut helfen können. So, dann würde ich sagen, Sebi, gehen wir doch mal in das nächste alternative Asset.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, dazu kannst du dann auch mehr sagen, weil ich glaube, da bist du deutlich oder da bist du auf jeden Fall schon ein guter Experte gleich. Ich glaube, da kennst du dich sehr gut aus, wie nur wenige. Denn da geht es jetzt um das Thema NFTs, was ich mit dabei habe. Und ich weiß, das liegt auch bei dir mit dabei. Und bevor jetzt vielleicht die einen oder anderen wieder abschalten und sagen, ja, das war hier nur ein Hype. Vielleicht mal so ganz grob auch umrissen. Wir haben ja schon mal eine separate Folge über NFTs auch gemacht, als es ja komplett im Boomen war. Und diese Folge ist tatsächlich, ich glaube, unsere dritterfolgreichste Folge jemals. Also nur um das mal einzuordnen, wie sehr die Leute sich Sachen anhören, wenn es im Hype ist, wenn jeder darüber spricht. Und jetzt auf einmal so hört man gar nichts mehr über NFTs und auf einmal war es nur ein Scam oder nur ein Hype und keiner möchte sich mehr damit beschäftigen. Aber ich glaube auch NFTs, auch wenn dieser Hype jetzt vorbei ist, haben gewisse Use Cases. Natürlich sind, ich glaube, René, wie gesagt, du wirst noch mehr dazu sagen oder kannst mehr dazu sagen. Aber ich glaube schon, dass 99% aller NFTs oder vielleicht sogar mehr, 99,9% aller NFTs einfach ja Schmutz sind, einfach nur Geldmacherei sind, einfach Abzocke sind. Aber NFTs, wenn man es mal verstanden hat, hinter vielen NFTs steckt ja auch ein gewisser Use Case. Und ich bin hier mit dabei und da hat mich auch René mehr oder weniger mit ins Boot geholt, beziehungsweise mich davon überzeugt, das auch so für mich persönlich einfach als Risk-on-Asset ins Depot zu legen. Und zwar bei einem NFT, also bei einem V-Friend von Gary V. Vielleicht kennt den der ein oder andere, Gary Vaynerchuk, ist eigentlich einer der oder der erfolgreichste Marketer so auf dem Planeten. Ich glaube, der hat die erfolgreichste Marketingfirma auf der Welt oder eine der erfolgreichsten. Du nickst gerade, René, bei der erfolgreichsten. Ich glaube, er hat auf Social Media, allein auf Instagram, 8 Millionen Follower, also ist CEO von einem Millionenkonzern. Und bei diesem NFT von Gary Vee, bei den Vee Friends, bin ich eben auch investiert. Genau, und ich glaube, zu den Details, zu den Use Cases oder was es auch alles zu besprechen gibt, ich glaube, René, da kannst du wieder, genau wie bei Bitcoin, noch tiefer eintauchen.
Yes, genau. Also Sebi, wie du schon richtig gesagt hast, also wir sind ja wirklich absolut in der Down-Phase gerade. Also man kann es ja wirklich gerade mit der Dotcom-Bubble auf jeden Fall vergleichen, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man eben jetzt nach guten Chancen für die Zukunft sucht, dann sollte man jetzt eben bei NFTs mal genau schauen. Wie du schon sagst, Sebi, 99% waren einfach kompletter Bullshit, irgendwelche Katzenbilder, Affenbilder, also sehr viel Nachmache etc. Aber es gibt wirklich den ein oder anderen Use Case, wie du schon gemeint hast, jetzt mit VeeFriends, der sehr spannend als Investment sein kann. Und ich möchte euch jetzt auch einen speziellen NFT vorstellen, auf den ich sehr bullish bin, weil das Konzept dahinter wird man auch sehr einfach verstehen und es macht eigentlich auch Sinn, in dieses Asset vielleicht auch mal zu investieren. Aber ich möchte euch auf jeden Fall jetzt mal zeigen, okay, hey, NFTs können wirklich Sinn machen an diesem Beispiel. Ich möchte mal ganz kurz fragen in die Runde. Habt ihr schon mal was von Rolling Loud gehört? Sebi, kennst du Rolling Loud?
Nein, tatsächlich noch nie gehört.
Okay, Rolling Loud ist das weltweit größte Hip-Hop-Festival auf der Welt und dort treten Artisten wie Chris Brown, Kendrick Lamar, Justin Bieber oder auch Travis Scott auf. Dieses Jahr kommt das Festival lustigerweise auch zum ersten Mal nach Deutschland und findet, glaube ich, 8-mal im Jahr in verschiedenen Ländern der Welt statt, also auch in Thailand und natürlich Amerika. So viel zum Hintergrund, damit jeder weiß, was Rolling Loud ist. So, jetzt hat Rolling Loud dieses Jahr NFTs auf den Markt gebracht, die es wirklich in sich haben, vor allem natürlich für die Hardcore-Fans, die vor allem wahrscheinlich noch gar nichts davon wirklich wissen. Denn eigentlich wissen nur die NFT-Fans ein bisschen was davon. Und wenn man eben einen dieser Rolling Loud NFTs hat, darf man lebenslang kostenlos alle Rolling Loud Festivals im VIP-Bereich besuchen. Und das ist wirklich kein Witz. Solange es eben Rolling Loud geben wird, wird man mit diesen NFTs auch für immer auf deren Festival kostenlos in den VIP-Bereich gehen können. Und der Preis dieses NFTs beträgt aktuell knapp 2.000 bis 2.500 Euro und der reguläre VIP-Eintritt kostet beispielsweise in München 600 Euro oder in Los Angeles 1.000 Euro. Also allein, wenn man schon zwei, dreimal auf das Festival geht, hat man sein Geld drinnen. Und das Beste ist ja auch noch, du kannst deinen NFT ja, nachdem du ein Festival Besuch hast, auch sofort weiterverkaufen für den gleichen Preis oder vielleicht für mehr Geld. Sprich, der Wert deines Tickets verfällt ja nicht, wie beispielsweise bei jemandem, der ein ganz normales Einwegticket kauft. Man hat ja weiterhin lebenslangen VIP-Eintritt zu allen Rolling Loud Festivals. Sprich, du kannst eigentlich fast den kostenlosen Eintritt holen oder wenn du sagst, hey, du bist ein Hardcore-Fan, sozusagen kannst du ja lebenslang reingehen. Und jetzt wird man sich bestimmt fragen, was bringen die NFTs dann überhaupt den Organisatoren von Rolling Loud? Jedes Mal, wenn der NFT weiterverkauft wird, verdient Rolling Loud anhand der integrierten Weiterverkaufsgebühren mit. Und eben deshalb liegt es ja auch im Eigeninteresse von Rolling Loud, auf diese NFTs aufmerksam zu machen, die eigentlich so gut wie niemand bis jetzt kennt. Beispielsweise haben sie beim Rolling Loud Festival in Los Angeles auf dem Bühnenscreen einen QR-Code eingeblendet, der auf diese lebenslangen VIP-Tickets hingewiesen hat. Und so steigt natürlich auch die Nachfrage an diesen NFTs, vor allem eben bei den Hardcore-Fans, die bis dato davon noch gar nichts wissen. Und eben diese Unwissenheit habe beispielsweise ich auch schon ein bisschen ausgenutzt und werde dann auf jeden Fall mit diesem Rolling Loud NFT jetzt dann auch mal auf Rolling Loud gehen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Hip-Hop-Fan, also ich höre schon gerne Hip-Hop, aber allein dieses Investment-Case, das ist für mich eigentlich fast ein No-Brainer, Sivi.
Okay, also du hast dir ein NFTs von den Rolling Loud geholt. Von dem
genau.
Sehr cool, okay. Ja, finde ich mega spannend. Kannte ich tatsächlich, wie gesagt, nicht das Festival. Vielleicht kannst du uns ja allgemein noch mal ein bisschen mitnehmen, René. Du hast ja mehrere NFTs im Depot. Also du bist ein Bereich, wo du sagst, du siehst da eine Zukunft, du bist da wirklich bullish, wie du schon gesagt hast, und möchtest die Chance auch wahrnehmen und glaubst, dass sich das langfristig auszahlen wird.
Genau. Also die Sache ist ja so wirklich bei 99,99 der NFT-Projekte ist es ja einfach so, dass ja dort noch kein Unternehmen vorhanden war, sondern das war ja eigentlich nur so eine Art Fundraising, damit sie eben das NFT-Projekt umsetzen können. Beispielsweise bei Rolling Loud ist es ja eben schon, dass sie ja schon externe Kunden haben, dass ja das Unternehmen schon funktioniert und die haben jetzt NFTs mit rein integriert. Aber es gibt beispielsweise noch zwei, drei reine NFT-Firmen, wie du schon gemeint hast, beispielsweise WeFriends, die eben versuchen, anhand deren Charaktere oder anhand deren NFTs eben einen Mehrwert für alle Holder zu schaffen. Zum Beispiel auch mit den Apes. Es gibt immer wie diese Ape-Feste oder diese Airdrops oder Metaversum, also bin ich jetzt beispielsweise nicht dabei. Aber es gibt auch ein bisschen historische NFTs, wie beispielsweise die CryptoPunks, wie es auch mal Florian Bruce Boy hier im Podcast erklärt hat, die eines Tages wahrscheinlich schon einen historischen Wert haben werden, weil sie eben mit die ersten NFTs waren. Und ich meine, die heutige Generation, die wächst mit so viel Handykonsum oder Spielkonsum in der digitalen Welt ab. Und deswegen glaube ich eben an digitalen Besitztum und NFTs sind eben die Echtheitszertifikate dazu. Und letzten Endes weiß man nicht, welche NFTs sich langfristig durchsetzen werden. Es ist ein sehr spannendes Thema, wenn man da ein bisschen mit dabei ist und die richtigen Projekte kennt. Ich sage es euch mal ganz kurz, wie Friends, Doodles, Apache Penguins sind vielleicht mal spannende NFT-Projekte, die ihr euch anschauen könnt. Kosten natürlich immer noch Schweinegeld, aber es kann noch sehr, sehr spannend werden. Also letzten Endes, wie du schon sagst, Sibi, ist ein Risk-on-Investment. Man kann auch beispielsweise vielleicht sein ganzes Geld verlieren. Das ist natürlich nie ausgeschlossen bei einem Investment, aber das Upside-Potenzial jetzt gerade sehe ich sehr, sehr hoch. Genau.
Ja, mega spannend auf jeden Fall. Ich glaube, Stichwort ist hier auch wie immer oder wie so oft Diversifikation. Ich glaube, man muss sich darüber Gedanken machen, wie du gerade schon gesagt hast, René. Klar, es könnte auch sein, dass man damit sein ganzes Geld verliert, kann aber auch mit Einzelaktien wie Wirecard oder was auch immer passieren. Man muss sich halt einfach bewusst sein, okay, wie groß soll dann der Anteil in meinem Depot sein, wie viel Prozent soll das einnehmen, bin ich dann bereit, die Risiken einzugehen, um dafür diese Chancen eventuell zu bekommen. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber klar machen, wie risikoavers bin ich oder ja, wie viel Risiko möchte ich eben eingehen. Dann tatsächlich muss ich sagen, war es das schon mit meinen Assets, die ich noch im Depot habe. Also ich habe mir ein paar Punkte natürlich noch aufgeschrieben, über die wir gerne noch quatschen können. Zum Beispiel Gold oder Immobilie oder auch solche Sachen wie Uhren, wie du da dazu stehst. Aber ich frage dich erstmal, ob du eigentlich noch was anderes hast.
Yes, und zwar kommen wir jetzt zu einem meiner letzten alternativen Investments, auf das ich ehrlich gesagt erst vor kurzem über meine Schwester gestoßen bin. Also Grüße gehen raus. Und zwar Crowdfarming. Ja, also ihr habt richtig gehört, kein Crowdfunding, sondern Crowdfarming. Sibi, hast du schon mal davon gehört?
Nein, tatsächlich auch noch nie. Ich bin gespannt.
Also, die Idee dahinter ist folgende. Aufgrund der ganzen Discounter werden ja die Früchte und Gemüse von den internationalen Lieferanten zu Schleuderpreisen verkauft, die auch mithilfe von Pestiziden schneller eben gezüchtet werden. Und da eben heutzutage bei den Discountern mehr Wert auf Quantität als Qualität gelegt wird, konsumieren wir ja oftmals schnell gezüchtete Früchte und Gemüse aus den Südländern. Und das Problem ist natürlich, dass die Bauern immer unter dem Druck der Lieferanten stehen und die Qualität der Lebensmittel darunter natürlich deutlich leidet. Und Crowdfarming löst eben das Problem, indem die Discounter eben aus der Lieferkette rausfliegen und die Produkte direkt von den Gemüse- und Obstbauern bei uns Privatkonsumenten in einer sehr hohen Qualität geliefert werden. Dabei wirst du eben direkt Pate von der jeweiligen Pflanze oder auch vom jeweiligen Tier. Beispielsweise, wenn du richtig hochwertige Bio-Zitronen haben möchtest, kannst du dir eine Patenschaft an einem Zitronenbaum kaufen und bekommst dann sozusagen die Ernte, wenn die Frucht zu reif ist. Und das geht mit unzählig weiteren Produkten wie auch Bio-Heidelbeeren, bestes Olivenöl oder du kannst ja sogar Pate einer Kuh werden und Käse davon erhalten. Also ich finde es ein überragendes Geschäftsmodell, habe auch kürzlich zu meinem Geburtstag eine Patenschaft an einem Heidelbeerstrauch bekommen und freue mich wirklich schon sehr auf die Lieferung dieser Bio-Heidelbeeren. Und da die Bauern eben über diese Patenschaft schon vorab Geld erhalten, können sie sich voll und ganz auf die Pflege der Pflanzen konzentrieren. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was es letzten Endes wird. Also meines Erachtens ist es diesmal ein super Investment in die eigene Gesundheit oder auch mal, um den eigenen Horizont zu erweitern durch solch eben eine Erfahrung. Und zum anderen ist es natürlich auch ein sehr, sehr cooles Geburtstagsgeschenk.
Ja, mega spannend, okay. Kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Aber ist es dann für dich jetzt wahrscheinlich eher kein Investment, wo du sagst, okay, da willst du jetzt unbedingt Rendite oder die maximale Rendite, sondern ist halt was, da ist es mal cool dabei zu sein, das Ganze vielleicht zu sehen, vielleicht auch ein bisschen diesen ethischen Aspekt oder Umweltaspekt ein bisschen sich bewusster zu machen, da ein bisschen dabei zu sein, aber jetzt nicht irgendwie aus Geldsicht, oder?
Ja, genau. Also aus Geldsicht ist es ein bisschen schwer, weil die Patenschaft jetzt auch nicht ganz so günstig ist, also beispielsweise an einem Zitronenbaum oder an Heidelbeerstrauch oder so, da kostet die Patenschaft, glaube ich, auch 30, 40 Euro und die Lieferung muss man dann auch noch selbst zahlen. Aber letzten Endes finde ich das ein sehr interessantes Investment, was man vielleicht auch mal tätigen kann. Also wie du schon sagst, weil man vielleicht auch mal überlegt, irgendwo eine Patenschaft in Afrika für ein Kind einzugehen oder man macht eben was für die Natur in, ja, eben mit solchen Sachen und man erntet dann sozusagen so die Dividenden dadurch. Deswegen wollte ich das unbedingt hier mal vorstellen, weil das mal komplett was anderes ist. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Interessenten. Vielleicht schaust du dann Sebi danach auch mal mit drauf, aber ist auf jeden Fall echt eine coole Sache, ja.
Ja, richtig cool, richtig cool. Cool, dass du es vorgestellt hast. Ich möchte noch über mindestens einen Punkt auf jeden Fall mit dir sprechen, und zwar über das Thema Immobilie. Jetzt sind ja wir mit Mitte 20 noch relativ jung, würde ich sagen. Früher war es vielleicht anders, da hat man mit Mitte 20 vielleicht schon eine Immobilie sich gekauft, aber ich würde mal sagen, zumindest in unserem Alter ist es eher die Ausnahme. Klar, es gibt Leute, die haben vielleicht auch ein bisschen Startkapital oder die arbeiten schon ziemlich lange, seitdem sie vielleicht 16 sind, die konnten sich schon eine Immobilie leisten, also natürlich mit Kredit. Aber das ist vielleicht eine andere Situation, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel, für uns zwei war es ja bisher noch kein Thema. Und wir haben ja uns zufälligerweise, ich glaube, vor 3 Wochen auch privat so ein bisschen in die Richtung unterhalten, wie wir dazu stehen, ob wir uns das mal vorstellen könnten, ob wir es möchten und so weiter und so fort. Und mich würde da gleich mal deine Meinung interessieren, wie du dazu stehst. Jetzt muss man erstmal vielleicht einfach an der Stelle festhalten, für die Deutschen, glaube ich, war es ja lange, jetzt vielleicht ist es ein bisschen anders geworden in den letzten Jahren, aber lange war es ja so der Investment-Case Nummer 1. Mach dein Eigenheim, bau dein Eigenheim, dann hast du was Grundsolides, und dann, da kann keiner mehr dran rütteln und so weiter. Jetzt muss man aber festhalten, rein aus Renditesicht ist ja eine Immobilie eigentlich gar kein wirklich gutes Investment. Zumindest klar, du hattest oder konntest vor 30 Jahren eine Immobilie in München kaufen, dann ist das super, dann hast du aber auch zu einer sehr geringen Minderheit gehört, die sich da beteiligen konnte, und dann hattest du enormen Wertzuwachs. Klar, sowas natürlich kann man jetzt mal außen vor lassen, aber wenn man eine Immobilie an sich betrachtet, über ganz Deutschland verteilt, dann ist eine Immobilie eigentlich mit dem, was man reinstecken muss, mit den Zinsen, die man im Durchschnitt in den letzten Jahrzehnten zahlen muss, mit den Renovierungskosten, mit den Sanierungskosten, alles drum und dran, war es ja oder ist es ja kein gutes Investment. Man kann auch vielleicht mal an der Stelle ein Buch empfehlen, was ich toll finde. Ich glaube, Mieten oder Kaufen heißt es von Gerd Kommer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber googelt einfach mal gerne nach dem Buch von Gerd Kommer übers Mieten oder Kaufen von Immobilien. Das kann man sich gerne mal durchlesen. Auch mega interessant. Genau, das erstmal vielleicht so zur Einführung. Und jetzt würde mich interessieren, René, wie stehst du darüber? Also ist eine Immobilie, was du da sagst, du möchtest mal zum Beispiel ein Haus besitzen?
Also langfristig gesehen würde ich natürlich schon gerne mal ein Eigenheim besitzen, aber dass ich das Ganze als Investment sehe, eigentlich so gut wie gar nicht. Okay. Weil letzten Endes, der Preis einer Immobilie setzt sich ja, so wie bei einer Aktie, so zusammen, dass die Nachfrage eben höher ist wie das Angebot. Und jetzt schaut man sich mal ein bisschen die demografische Verteilung in Deutschland an und dann sieht man natürlich, dass es mit der Zeit immer mehr ältere Leute geben wird. Und was ist eben mit der Zeit nach dieser Anzahl von Menschen in Deutschland? Also ich denke, die Möglichkeit ist sehr hoch, dass es einen sehr hohen Leerstand vielleicht in Deutschland geben würde. Und zudem ist es meines Erachtens jetzt auch nicht die renditestärkste Anlageklasse, wie es beispielsweise Aktien sind. Dort erzielt man meines Erachtens höhere Renditen. Also klar, es gibt immer wieder Immobilieninvestoren, die vielleicht eine viel höhere Rendite erzielen, aber das ist jetzt vielleicht die Ausnahme. Und zudem, wie das Wort schon sagt, Immobil, hat man schon ein sehr starkes Klumpenrisiko. Deswegen, also auf lange Sicht, klar, würde ich schon gerne mein eigenes Haus haben, weil ich keine Lust habe, dauerhaft Miete zu zahlen, aber möchte das Ganze auch so lang wie möglich und so günstig wie möglich rausziehen. Aber dass ich sage, so, ey, ich möchte jetzt nebenbei noch Wohnungen und Häuser haben zum Vermieten, eher aktuell weniger. Sebi, wie sieht es bei dir aus?
Bin ich tatsächlich auch bei dir. Zum einen ist es so, wie ich schon gesagt habe, wir sind noch relativ jung. Ich glaube, wenn man vielleicht zum Beispiel irgendwann mal eine Familie gründen möchte und so weiter, dann ist es nochmal eine andere Situation, wo man einfach vielleicht nochmal ganz anders drauf blickt, wenn man sich irgendwo setteln möchte und, keine Ahnung, Kinder großziehen möchte. Klar, dann ist es natürlich schön, eine Immobilie vielleicht mit einem kleinen Garten oder was auch immer zu haben. Aber ich muss ehrlich sagen, um das mal an der Stelle zu erwähnen, mir macht der Gedanke gerade noch so ein bisschen Angst, dass ich jetzt einen Kredit, weil was Immobilien mittlerweile kosten, du zahlst ja dein fürs Grundstück plus dann vielleicht neu bauen oder renovieren oder was auch immer, du bist ja zwischen einer 500.000 und 1 Million, bist ja sofort easy weg, muss man ja so sagen, dann kommen jetzt vielleicht wieder noch Zinsen dazu und so weiter. Und den Gedanken, dass ich weiß, okay, ich gehe jetzt das ein, ich hole mir den Kredit bei der Bank und muss das dann wirklich bis ich 60, 70, vielleicht bis ich 80 bin, abbezahlen. Der Gedanke, auf den habe ich jetzt im Moment, oder da kann ich irgendwie mich gerade noch nicht drauf einlassen. Klar, wahrscheinlich wäre es ja auch cleverer, so früh wie möglich anzufangen, das Ganze abzubezahlen. Aber es ist jetzt vor allem, wie du auch sagst, aus Investmentsicht für mich kein Case, wo ich reingehen möchte. Und dann dazu, das möchte ich auch mal sagen, es gibt ja auch diesen Spruch, Eigentum verpflichtet, und das ist auch was, worüber man sich, glaube ich, Gedanken machen muss, dass wenn man eine Immobilie hat, man muss sich ja darum kümmern, auch wenn man sie dann vermietet, vielleicht ist da mal ein Fenster kaputt oder das Klo ist kaputt, du musst dich ja ständig darum kümmern, du musst eben dann Sachen vielleicht erneuern oder du musst zumindest Handwerker beauftragen, was auch immer, du musst ja immer mit am Ball bleiben, und deswegen bin ich einfach auch so, zumindest wenn wir jetzt mal wieder bei der Renditesicht bleiben oder bei der Investitionssicht, so ein großer Fan von ETFs, weil ETFs, da ist ein Grundsatz für mich, da trifft dieser Satz oder dieser Grundsatz Eigentum verpflichtet relativ wenig zu, würde ich sagen. Klar, du hast die Aktien in deinem Depot, aber wenn du zum Beispiel sogar Einzelaktien hast, musst du eigentlich trotzdem immer wieder mal schauen, okay, wie waren die Quartalszahlen, wie entwickelt sich das Unternehmen, das Geschäftsmodell und so weiter. Bei Immobilien musst du es eben auch machen, okay, wie entwickelt sich vielleicht die Lage außenrum, wird eine Fabrik irgendwie in 1 Kilometer Entfernung gebaut, keine Ahnung, wurde ein Sumpfgebiet auf einmal entdeckt, gab es sonst irgendeinen Bombenfund, keine Ahnung, in der Umgebung, und also allein solche externen Faktoren, auf die du keinen Einfluss hast, plus dann eben noch die Renovierungskosten, alles, was wir ja schon gesagt haben. Ich glaube, ich möchte das auch nicht zu weit ausführen, weil, das möchte ich auch erwähnen, ich bin in Sachen Immobilien definitiv kein Experte. Aber was ich einfach sagen wollte, vielleicht um da nochmal dann den Bogen zu spannen, deswegen bin ich auch eben einfach so ein großer Fan von ETFs. Und deswegen ist es bei mir vielleicht auch so, dass ich sage, okay, ich bin bereit, diese vielleicht paar Prozent, diese 1-2% jährlich, die ich vielleicht eventuell mit Einzelaktien, wenn man sich das zutraut, mehr machen könnte. Da bin ich lieber so und sage mir, hey, mir ist das ganz egal, ich schaue gar nicht in mein Depot. Ich habe oft, also auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen suspekt anhört, weil wir einen Podcast machen, über den wir wöchentlich über Aktien reden, aber ich habe oft gar keine Lust, mir ständig die Unternehmensmeldungen durchzulesen, bei jedem Unternehmen ständig mit am Ball zu bleiben. Klar, oft interessiert es mich auch und oft habe ich Bock, mich darüber zu informieren, aber manchmal sage ich auch, hey, ich habe jetzt einen Podcast aufgenommen, ich habe jetzt gerade 10 Posts über Aktien erstellt, ich habe jetzt gerade mit dem René über Aktien gesprochen, ich habe jetzt keinen Bock, noch privat ein Buch über Aktien zu lesen oder nochmal mehr Unternehmenskennzahlen anzuschauen. Und deswegen, ganz ehrlich, ich stecke mein Geld einfach nur in ETFs und dann ist mir egal, was damit passiert. Dann wird sich der MSCI World oder was auch immer langfristig schon mit, keine Ahnung, zwischen 5-8% Rendite entwickeln und dann habe ich meine Ruhe. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den man auch mal betrachten sollte, auch mal realistisch betrachten sollte, dass nur dieser Renditefaktor und nur dieses Ding, möglichst viel Geld rauszuholen, nicht unbedingt immer die beste Option ist, wenn man dann zum Beispiel ja mega viel Headspace dafür hat und sich ständig damit beschäftigen muss. Das war mein Wort zum Sonntag heute. Möchtest du noch was ergänzen, René, oder hast du noch ein Investment, über das du sprechen möchtest?
Also jetzt groben Investment an sich habe ich nicht mehr. Also ich glaube, Immobilien haben wir ein bisschen abgeklopft. Also ich meine, es gibt da noch alternative Assets, wie beispielsweise Edelmetalle, wie Gold und Silber. Ist ähnlich bei mir wie mit Bitcoin, wo man sagt, hey, ganz ehrlich, Gold und Silber haben sich über die letzten Jahre immer sehr, sehr gut entwickelt, haben schon bewiesen, dass sie eine Krisenwährung sind, also vor allem Gold. Also Gold meines Erachtens dürfte auch nicht unbedingt fehlen, fehlt jetzt beispielsweise bei mir, aber da könnte ich mir auch mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich ein bisschen Gold bei mir rein diversifiziere. Wahrscheinlich würde ich auch eher physisches Gold vorziehen, bevor ich mir irgendwelche Zertifikate kaufe, wobei ich dann wieder irgendeine Zwischenhand habe und wenn es dann drauf ankommt, dass ich vielleicht auch nicht auf mein Gold zugreifen kann, also da würde ich wahrscheinlich eher auch auf die physische Variante gehen und es gibt ja noch alternative Investments wie beispielsweise Uhren, wie du hast das schon ein bisschen angeteasert, also da halte ich eigentlich auch komplett meine Finger von, also da gehe ich dann eher auf Edelmetalle, weil letzten Endes eine Uhr hat mich noch nie interessiert, sind Statussymbole, die meines Erachtens ein bisschen überflüssig sind und also Uhren, keine Ahnung, es gibt bestimmt Leute, die eine sehr gute Rendite erzielen mit Uhren, aber Sebi, wie du schon sagst, wenn man vielleicht nicht unbedingt den Ehrgeiz hat oder die Interesse hat, dann sollte man das auch nicht unbedingt machen und so sieht es bei mir mit Uhren aus und Sebi, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht mit Thema Uhren. Ich meine, du bist ja ein alter Uhrensammler, oder?
Nein, tatsächlich eben auch nicht. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, so ein Investment wie zum Beispiel in Uhren kann total Sinn machen, wenn man sich für Uhren interessiert, wenn man die einfach schön findet, wenn man sich einfach gern Bilder, Videos oder keine Ahnung, Reviews dazu anschaut, was auch immer, dann kann man das, glaube ich, gut kombinieren, dass man sagt, okay, man weiß auch, welche Uhr sich vielleicht im Wert entwickeln könnte, welche Uhr vielleicht wertstabil ist, welche Uhr sehr selten ist und wie auch immer und dann kann man das ja gut miteinander kombinieren. Genauso bei Immobilien, wenn man sagt, okay, man ist handwerklich mega begabt und man kann das auch ganz selber instand halten und man hat auch Spaß daran, man beschäftigt sich gerne mit der Zinslage oder wie sich Immobilien entwickeln, wie sich die Immobilienpreise in verschiedenen Städten entwickeln. Es kann ja auch ein Hobby sein und dann, glaube ich, kann das auch wieder viel, viel mehr Sinn machen. Um nochmal auf das Thema Uhren zu sprechen zu kommen, ich glaube eben, wenn man sich dafür interessiert, was ich jetzt einfach sagen wollte, dann kann das trotzdem eine coole Idee sein, sich daran zu beteiligen, auch wenn man kein Fan von Statussymbolen unbedingt ist, wie es wir zwar ja auch nicht unbedingt sind. Aber ich glaube einfach immer im Großen und Ganzen, man muss sich einfach immer für die Dinge ja einfach begeistern können. Und in dem Sinne war es das dann auch mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen lockerer über verschiedene Themen geredet haben, vielleicht eben auch über Themen, bei denen wir selbst ganz offen und ehrlich sagen, dass wir keine absoluten Experten sind, sondern einfach so ein bisschen unsere subjektive Meinung einfach wieder kundtun, wie wir bestimmte Dinge sehen, ohne eben Experten zu sein. Und in diesem Sinne hören wir uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, Leute, macht's gut.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.